Schönen guten Morgen. Vielen Dank für den freundlich-herzlichen Empfang. Schön, wieder mal hier bei euch zu sein. Thema Machtwort oder was macht das Wort? Ich bin ein Mensch des letzten Jahrhunderts, habe ich neulich festgestellt. Nicht nur, weil ich Großvater bin, sondern auch im Blick auf meine Mode und Lieder jetzt, zum Beispiel heute manche Texte, die sind mir völlig neu. Und ich staune darüber, was Menschen des 20., 21. Jahrhunderts dichten, in Worte fassen können und vorwärts bringen. Als ich Teenager war, gab es eine Band, die nannte sich Bee Gees. Ah, manche kennen sie noch. Ja. Sind heutzutage vielleicht alte Männer. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch welche davon leben. Tatsächlich, okay. Auf alle Fälle, die sangen ein bekanntes Lied, Words. Words. It's only words. And words are all I have to take your heart away. Das heißt, Worte. Worte sind alles, was ich habe, um dein Herz zu gewinnen. Um Worte geht es heute. Machtworte. Oder was macht das Wort? Kennt ihr Machtworte? In der Politik hieß es, der Kanzler muss ein Machtwort sprechen. Wissen wir nicht, was er gesagt hat, aber alle waren dann auf einmal ruhig. Ist halt so, wenn ein Machtwort gesprochen wird. Heinrich Böll, deutscher Dichter, auch im letzten Jahrhundert, hat in den 70er Jahren gesagt, die Gewalt von Worten kann manchmal schlimmer sein als die von Ohrfeigen und Pistolen. Weil Worte treffen immer. Und Worte treffen immer das Herz. Und das gesprochene Wort, eben noch unausgesprochen, aber in dem Augenblick, wo es die Lippen verlassen hat, kannst du es nicht mehr zurückholen und es kommt an und es kommt immer an und es trifft immer. Das ist die Macht der Worte. Wie viel Unheil und Verletzung können Worte anrichten, können aber auch Gutes bewirken. Sie können Liebe und Vertrauen schenken, aber auch Abneigung und Missgunst ausdrücken. Sie können Hoffnung wecken und Worte können den Mut rauben. Worte können ermutigen oder entmutigen, den Weg in die Zukunft ebnen oder verbauen. Beides ist drin. Wer ein Machtwort spricht, hat Autorität. Autorität ist etwas, was einem normalerweise verliehen wird, legitim, gibt Vollmacht. Das darf man nicht verwechseln mit autoritär. Das ist eine illegitime Machtanmaßung. So sagt es der Duden. Autoritär ist eine illegitime Machtanmaßung. Dann machen Leute etwas, was sie eigentlich nicht dürften. Gottes Wort bei der Erschaffung der Welt ist ein typisches Machtwort. Es hat etwas gemacht. Es werde Licht und es ward Licht. Schaffend, kreativ, Veränderung bewirkend, hoffnungs- und erwartungsvoll nach vorne schauen lassen. Es werde Licht. Übrigens Licht und Beleuchtung. Hier ist der Saal gut ausgeleuchtet und ihr habt viel Licht. Beim Stichwort elektrisches Licht, was für ein Name kommt in den Sinn? Thomas, Alpha, keiner in die Schule gegangen. Edison. Edison, ah ja. Dieser Mann des vorletzten Jahrhunderts, da gehen wir noch ein bisschen weiter zurück, ihm verdanken wir die Entwicklung der Elektrizität und damit verbunden auch des elektrischen Lichtes. Er war auch für die Übertragung von Ton- und Bildtechnik maßgebend. Ihm verdanken wir, dass man das gesprochene Wort aufnehmen konnte und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abspielen. Für uns heute etwas Selbstverständliches, aber damals, 1800 und Domino, gab es das noch nicht. Das hat der Mr. Edison erfunden und entwickelt. Er war bahnbrechend in vielen Dingen. Er hat über 100 Patente, glaube ich, angemeldet und war dafür zuständig, dass in New York zum Beispiel die ganze Stadt elektrifiziert wurde und in die Haushalte elektrisches Licht kam. Thomas Alva Edison war ein Weitdenker, hat dann auch seine Erfindungen über den Atlantik nach Europa ausgebreitet und hat 1880 die Edison Electric Light Company of Europe ins Leben gerufen. Das war der. Da ist dann ein Berliner drauf aufgesprungen, ein Herr Rathenau, und hat 1888 die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft gegründet, die heute unter dem Namen noch bekannt ist, AEG. Auch neu, ne? Ja, aber schon alt. Das ist alles durch diesen Edison entstanden. Und die AEG, die haben in den 1880er Jahren schon in einer Nebenfirma Elektromotoren entwickeln und ein Elektroauto fahren lassen, lange bevor es Tesla gab. Übrigens, der Tesla, das war ein Mitbewerber oder ein Mitkonkurrent von dem Edison. Aber der Edison war wahrscheinlich ein bisschen schlauer und mit manchen seiner Entwicklungen und Erfindungen etwas schneller. Anyway, zu diesem Edison nur ein Gedanke, was weniger bekannt ist, nämlich, er ist das letzte von 7 Kindern und er hatte ein sehr großes Problem. Er hatte ein Problem. Als er eingeschult wurde, im 6. Lebensjahr oder sowas, in die Grundschule, nach etwa 3 oder 4 Monaten kam er nach Hause und hatte einen Brief von der Schulleitung. Die Mutter hat diesen Brief geöffnet, hat gelesen, was da drin stand und hat dann unter Tränen ihrem Sohn laut vorgelesen, was da in dem Brief steht. Da stand, Ihr Sohn ist ein Genie. Unsere Schule ist zu klein und kann Ihren Sohn nicht ausreichend fördern. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Ja. Sie lachen so ein bisschen verhindert. Stellen Sie sich vor, es ist Ihr Sohn und kommt nach Hause und hat so einen Brief von der Schule und die sagt, wir können Ihren Sohn nicht unterrichten. Was machen Sie damit? Edisons Mutter hat ihren Sohn unterrichtet. Sie hat an die genialen Fähigkeiten dieses 6-jährigen Jungen geglaubt und hat ihn gefördert. Jahre nach dem Tod seiner Mutter findet Edison, der inzwischen ein berühmter Erfinder geworden war, unter verschiedenen Unterlagen den Brief der Schulleitung und las mit eigenen Worten, was in diesem Brief stand. Da stand, Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr haben. Wie anders klingt das? Ihr Sohn ist ein Genie. Wir können ihn nicht fördern. Machen Sie es selber. Oder Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht haben. Was viele nicht wussten, Edison hat von Kindheit an ein Hörproblem. Er hatte schwer gehört und deshalb auf die Fragen oder Dinge in der Schule verkehrt reagiert, weil er nicht gehört hat, was gesagt wurde. Die anderen Kinder haben ihn gemobbt, weil er nicht verstand. Zeit seines Lebens litt Edison an einer Schwerhörigkeit. Aber es waren die Worte seiner Mutter und ihre Liebe und Geduld, die den Jungen gefördert haben und aus ihm den Menschen gemacht haben, durch den wir heute mindestens hier die elektrische Erleuchtung haben. Und ich wünsche, dass Gottes Geist unsere Herzen erleuchtet, dass wir etwas mehr verstehen. Es geht in der Predigt um die Macht der Worte. 2 Ereignisse möchte ich vorlesen, die in die Kategorie Wunder fallen und dort eingeordnet werden. Ich lese aus Lukas 7 die Verse 1 bis 17. Da heißt es, nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht oder einen Diener, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank. Da er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies erfüllst, denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht ferne von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und ich habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, gehe hin, dann geht er hin und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, dann tut er's. Als Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war. Und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als der Herr sie sah, jammerte sie ihn. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und berührte den Sarg. Und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle. Und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl im ganzen jüdischen Land und in allen umliegenden Ländern. Soweit der Text. Machtwort. Oder was macht das Wort? Ja. Es geht um die Macht der Worte. Dieses Ereignis schließt an Jesu Feldrede. Er hat in der Öffentlichkeit vor vielen Menschen gesprochen, ähnlich wie bei der Bergpredigt und den Zuhörern die Grundregeln für die messianische Zeit und vor allem für ein gelingendes Miteinander nahegelegt. Eine Beobachtung und vielleicht auch Feststellung meinerseits ist, dass das Verhalten von uns Menschen vielfältig weit weg von dem ist, was Jesus gelehrt und eigentlich erwartet hat. Und eine andere Erfahrung ist die, dass wir als Christen in dieser Welt im Prinzip so wahrgenommen werden wie Edison in seiner Schulklasse. Irgendwie behindert. Christen. Die versammeln sich sonntags irgendwo in so gewissen Räumen. Kirchen nennen sie die. Manche, die sind ja so groß und abgeschottet, dass man Angst hat, reinzugehen. Und andere, die sind freundlich einladend wie hier. Aber man guckt lieber von außen her, anstatt dass man sich da drinnen zu denen gesellen möchte. Weil, warum? Die Welt möchte uns Christen nicht haben. Wir gehören in die Kategorie der Menschen, die infiltriert sind. Und hier heute gibt es das Wort in Deutschland, Menschen, die an die Bibel glauben und das, was das Wort Gottes sagt, das sind Fundamentalisten. Und wenn man so eingestuft wird, ist man schon von vornherein irgendwo hinten angesetzt. Ob in Worten oder auch nur durch Gestik oder durch äußeres Verhalten, lässt die Welt uns wissen, ihr Christen seid geistig behindert. Wir wollen euch nicht haben. Und ich frage, wer kann dieses Stigma über uns ändern? Wer kann in unser Leben hinein so etwas sagen oder dieses Stigma der Welt übersetzen und sagen, du bist ein Genie. Du hast dieser Welt etwas mitzuteilen, was die anderen nicht haben, aber wonach sie lechzen, was sie möchten, was sie brauchen. Wer weckt das Genie der Liebe Gottes in uns, dass wir zu Menschen werden wie ein Edison, die etwas erfinden und den Leuten mitgeben, was nützlich ist, nicht nur für ihr diesseitiges Leben, sondern für die Ewigkeit. Unser Text, zwei tragische Fälle menschlicher Not. Gucken wir mal ein bisschen genauer hin. Beide Ereignisse schreibt Lukas dem hochgeehrten Theophilus, an den ist eigentlich das Evangelium gerichtet. Und die Frage ist, was will Lukas dem Empfänger dieser Schrift dadurch mitteilen? Was möchte er ihm übermitteln? Weshalb schreibt er diese Ereignisse, die Jesus gewirkt hat, dass sie für die Nachwelt bedenkenswert sind? Gottfried Vogt, ein Homiletiker des letzten Jahrhunderts, ich greife halt immer zurück auf das letzte Jahrhundert, weil ich daher bin, der sagte, hier hat der Herr Jesus dem Tod Schach geboten. Naja gut, das ist, kann man vielleicht so ausdrücken. Es geht um das Leben zweier Menschen in besonderer Weise und vieler, die darum herumstehen, die etwas Großes erlebt haben. Die beiden Betroffenen sind am Endpunkt ihres Lebens angelangt. Bei dem einen besteht möglicherweise noch ein kleiner Funke von Hoffnung, bei dem anderen ist alles vorbei. Da war das Ende besiegelt. Und die, die drumherum standen, die waren auch mit ihrer Weisheit und mit ihren verfügbaren Mitteln am Ende. Beide Fälle legen uns die Erkenntnis des Mose nahe, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das Sterben müssen ist etwas, was jeder Mensch aus seinem Denken ausblockt und nach hinten schiebt. Aber das ist die einzige Realität, die jeden trifft, ausnahmslos. Und darauf bereiten wir uns am allerwenigsten vor. In Kapernaum geht es um diesen todkranken Diener eines römischen Hauptmanns. Interessanterweise, dass der Römer, ein Mann über eine Hundertschaft, an einem eigentlich bedeutungslosen Diener so viel Interesse hat. Er hat ihm lieb gewonnen. Wahrscheinlich eine Person, mit der er täglichen Umgang hatte und der für ihn sehr wertvoll war. Und hier steht er nun. Der Mann, der Macht hat und der Befehlsworte austeilt, wenn ich das sage, dann passiert das. Und hier verlassen ihn seine Worte. Weiß er nicht, was er sagen soll? Ich frage euch, wisst ihr denn, was ihr sagen solltet oder sagen würdet, wenn ihr am Bett eines Menschen steht, dem der Tod ins Gesicht geschrieben ist? Da versagen unsere Worte. Ihr lieben Freunde, da erkennen wir, wir haben keine Macht über den Tod. Er kommt unausweichlich zu jedem. Und dann ist dieses Gefühl der Hilflosigkeit da. Schrecklich, wenn man weiß, hier bin ich mit meiner Weisheit am Ende, Sterben und Tod sind unausweichlich. So mag es dem Hauptmann ergangen sein. Bis er hörte, dass Jesus kommt. Und in Nain, etwa 40 Kilometer weiter südlich, da ist eine Frau im Trauerzug. Die geht der vollendeten Macht des Todes hinterher. Nicht zum ersten Mal. Sie hat bereits ihren Mann zu Grabe getragen. Jetzt ist es ihr Sohn. Da ist jede Hoffnung dahin. Innerlich erschüttert, äußerlich hilflos. So muss sie zusehen, wie ihr Sohn zu Grabe getragen wird. Da ist alle Hoffnung dahin. Bis an diesem Tag Jesus ihr begegnet. Zwei Menschen in ihrer Hilflosigkeit und Verzweiflung, bis sie auf Jesus treffen. Und da wird alles anders. Ein paar Einzelheiten. Alexander Fink, der Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft in Marburg, der schreibt in einem Artikel zum Thema Wunder, ob Wunder möglich sind. Nun, diese beiden Berichte gehören in die Kategorie der Wunder. Er sagt, in der Bibel geschehen Wunder immer in einem tieferen Kontext. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wird das Wort Wunder in der Mehrzahl der Fälle mit Zeichen, griechisch Semeion, kombiniert. Und zur Verdeutlichung und zum Vergleich weist Fink auf ein Stück Papier. Einfach so ein Papier und sagt, ein Stückchen Papier ist eigentlich an sich bedeutungslos. Es sei denn, dieses Papier ist beschriftet oder mit einem Zeichen versehen. Zum Beispiel mit dem der EZB. Die beiden Stücke Papier sind gleich groß, aber das hat merklich einen anderen Wert als dieses. Was ist der Unterschied? Nicht das Papier, nicht der Aufdruck, das Zeichen, was draufsteht. Und so, sagt Fink, ist es mit den Wundern der Bibel. Sie tragen in sich ein Zeichen, ein Wasserzeichen, das niemand wegnehmen kann und kein anderer verändern kann. Aber dieses Zeichen weist über sich hinaus und gibt dem Ereignis einen größeren, einen tieferen, einen höheren, bedeutsameren Wert als das, was man eigentlich sonst als nur ein Stückchen Papier wahrnimmt und sieht. Wunder der Bibel sind Taten Gottes mit einem Zeichen. Ihr lieben Freunde, lest sie deshalb anders. Sie weisen über sich hinaus auf etwas ganz anderes. In Nein haben die Menschen dieses Wunder erlebt, wie der Tote aufsteht, wieder normal spricht und seiner Mutter übergeben wird. Und sie haben erstaunt gesagt, Gott hat uns besucht. Das haben sie erkannt. Anstatt zu jubeln, ey, der Kerl lebt, toll, wir machen ein Fest, wir feiern einen neuen Geburtstag. Die Erkenntnis, Gott hat uns besucht. Und ihr lieben Freunde, wenn Gott einen besucht und da ist, ist alles anders. In Kapernaum hat Jesus nicht mal ein Wort gesprochen. Der Hauptmann bat um ein Wort und alles wird gut. Und er sagte, zu der Situation und zu dem Kranken kein Wort gesagt. Er hat nur gesagt, so lass es die anderen Berichte erkennen, geht nach Hause. Aber Jesus wunderte sich über den Glauben dieses Mannes, solchen Glauben und damit verbunden solches Vertrauen in mich und mein Wort habe ich in Israel nicht gesehen. Und so fordern die Wunder der Bibel uns heraus, etwas mehr zu sehen, diesen Glauben oder die Erkenntnis, Gott ist da. Hat uns besucht. Wie kommt es zu solchem Glauben? Was hat der Hauptmann von Jesus gewusst? Vom Hören sagen, dass er Wunder tut, dass er Worte spricht, die anders sind als die anderen Leute und deshalb wach geworden ist, Jesus ist da, an ihn kann ich mich wenden. Dieses Vertrauen hat er gehabt. Und jetzt musste das, was er von ihm wusste, musste in seinem Leben zur persönlichen Erfahrung werden. Was hat die Witwe von Jesus gewusst? Möglicherweise überhaupt nichts. Oder auch das, was sie vom Hörensagen von den anderen kannte? In ihrer Situation jedenfalls hat zu diesem Zeitpunkt Jesus keine Rolle gespielt. Aber er hat sie gesehen, ist ihr begegnet. Und sie hat sich nicht mit einer Bitte an ihn gewandt, wie der Hauptmann, sondern ihr hat sie sich Jesus zugewandt. Weine nicht. Ein Wort mit Richtungsweisung, als wollte er ihr den Schleier der Tränen wegwischen und sagen, guck mal, jetzt bin ich da. Alles kann anders werden. Alles kann anders werden. Hier treffen menschliches Leid und göttliches Mitleid aufeinander. Man kann fragen, wer war denn mehr betroffen, der Herr Jesus oder die Witwe? Lukas gebraucht hier einen Ausdruck, der das stärkste Wort für Mitleidenschaft ist. Esplachniste heißt es. Heißt bis ins Innerste berührt. Als Jesus sie sah, war er bis ins Innerste ergriffen. Von tiefes Mitgefühl hat ihn ergriffen. Das heißt, es ist ihm ans Herz und Nieren gegangen, wenn Menschen so leiden. Und bei dem Hauptmann hat ihn der Glaube verwundert. Ein Mensch setzt sein Vertrauen auf Jesus und hat so viel Vertrauen, dass er sagt, ein Wort von dir genügt. Du musst noch nicht mal kommen. Ein Wort genügt. Und das Mitleid, beides kommt hier zusammen. Der Hebräerbrief weiß zu schreiben aufgrund dessen, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unserer Schwachheit, sondern er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind. Und deshalb haben wir eine Zuflucht, dass wir zu ihm kommen können und bitten, unsere Anliegen vor ihm ausbreiten, dass er hilft. Weine nicht. Und solchen Glauben, das ist es, was Jesus sucht. Der Hauptmann hat die Chance genutzt, als er hörte, Jesus ist da. Gut, wer muss es denn uns sagen, wann Jesus da ist und wann er kommt? Ich bin da alle Tage, hat Jesus angekündigt. Die Witwe, ihr trat Jesus so in den Weg. Einfach so. Und sie hat durch Jesu Anteilnahme und sein Machtwort ihren Sohn wieder bekommen. Bei dem Hauptmann hieß es, der Kranke wurde gesund und als Reaktion und alle in seinem Haus glaubten an Jesus. Das heißt also, das Wort Jesu und sein Wirken, sein Auftreten hat bei den Menschen Veränderung bewirkt. Das Zeichen haben sie erkannt. Auf diesem Stück Papier, durch diese Handlung, hat Gott mehr bewirkt als das, was nur äußerlich draufsteht. Er hat gezeigt, dass der Tod für ihn nicht das Letzte ist. Denn er ist derjenige, der von den Toten auferstanden ist. Das ist da noch nicht geschehen. Die Auferweckung des Jünglings zu Nein, das war ein Wunder mit Verfalldatum oder Ablaufdatum. Der ist wieder gestorben. Das ewige Leben, zu dem ruft Jesus uns mit seinem Wort, wenn es hier auf dieser Erde aus ist. Aber was die Leute erkannt haben, dass Gott uns besucht hat. Und wenn Gott uns besucht, dann ist das Beste, was uns geschehen kann. Und dann soll das zu der persönlichen Erkenntnis und Erfahrung führen, wie sie Hiob einst dann ausgesprochen hat. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Das war möglicherweise bei dem Hauptmann und auch bei der Witwe so. Nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen, bekannte der Hiob. Und Psalm 126 bezeugt, der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Jesus hat die Macht, Sterbenskranke genesen zu lassen, Tote wieder ins Leben zu rufen. Das ist jedoch nicht Ziel seiner Sendung gewesen. Ziel ist, Menschen vom ewigen Verderben zu retten und denen das ewige Leben zu geben, die an ihn glauben. Das größere und über die Wunder hinausweichende Zeichen ist, dass Jesus Macht über den Tod hat. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt eine Auferstehung der Toten. Die bewirkt Jesus durch sein Wort. Und er ruft zum ewigen Leben und in seine Herrlichkeit, die an ihn glauben. Was nehmen wir mit aus diesem Gottesdienst? Den 50-Euro-Schein kann ich euch nicht schenken. Hat meine Frau gesagt, soll ich wieder mit nach Hause bringen. Das Zeichen, dass Jesus mehr kann, das möchte ich bei euch lassen. Von dem Hauptmann lernen. An Jesus kann ich mich wenden. In jeder Situation. Und zwar nicht erst dann, wenn alle menschliche Hilfe nichts mehr nützt. Von der Witwe möchte ich das mitnehmen, die Erkenntnis, Gott hat sein Volk besucht. Das hat schon der Zacharias ausgesprochen, bevor Jesus geboren wurde, als er sagte, durch ihn besucht uns die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes und das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es denen erscheine, die sitzen in Finsternis und im Schatten des Todes. Tatsächlich, wir sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Der Edison hat ein bisschen Helligkeit gebracht, nicht unbedingt Erleuchtung. Aber Jesus bringt Erleuchtung und will das, was uns betrübt und traurig macht, wegnehmen, damit wir sehen, wir sind zu größerem berufen. Denn Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und er hat das Leben und ein unvergängliches Wesen an das Licht gebracht durch das Evangelium. Jesu Wort hat Macht. Es weckt Vertrauen. Es schenkt Glauben. Es gibt Trost und Hoffnung und lässt dich wissen, Gott ist da, besucht auch dich und mich und will in deinem und in meinem Herzen wohnen und leben und will dir sagen, du bist ein Genie. Komm, ich will dich unterweisen und ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Amen.